Sie hören den Kurier.
Es ist soweit. Die ersten Corona-Impfungen in Österreich haben begonnen. Die erste Tranche von 10.000 Dosen wird gerade an Personen aus der Risikogruppe verimpft, also an über 80-Jährige, die in Pflegeheimen wohnen. Das hat die Regierung entschieden. Bis Ende März sollen weitere 957.000 Dosen zur Verfügung stehen. Herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe des Daily Podcast des Kurier. Mein Name ist Caroline Ferstl. Der Impfstoff stammt von den Firmen BioNTech und Pfizer. Sie haben das Rennen gemacht. Ihr Impfstoff wurde als erster in der EU zugelassen. Unsere Innenpolitik-Redakteurin Ida Metzger hat jetzt den Geschäftsführer von Pfizer Österreich, Robin Rummler, vor dem Mikrofon. Er hat erklärt, wie es jetzt weitergeht, wann ca. 50% der Österreicher geimpft sein werden, was er von einer Impfpflicht hält, ob der Impfstoff auch vor der neuartigen, mutierten Version aus Großbritannien schützt und wie viele Impfstoffdosen für Österreich im kommenden Jahr zur Verfügung stehen werden.
Heute begrüßen wir Pfizer-Chef Robin Rummler.
Schönen Tag. Grüß Gott, Frau Metzger.
Danke, dass Sie gekommen sind.
Freue mich.
Trotz Stress wahrscheinlich. Ja, was herrscht denn derzeit für eine Stimmung bei Pfizer? Ist das irgendwie so das beste Weihnachtsgeschenk, was es überhaupt gibt, dass kurz jetzt die Impfungen zugelassen wurden?
Ich darf ehrlich aus mir rausplatzen, ja. Also wir haben nach Monaten der Entwicklung einer intensiven Arbeit jetzt die Zulassung in Europa, nachdem wir sie schon in den USA durch die FDA bekommen, diesmal durch die EMA, also durch die europäische Behörde. Und jetzt haben wir Gott sei Dank eine Antwort auf die Pandemie auf den Markt bringen dürfen. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir hier mehr oder weniger die Ersten sind und sind jetzt natürlich schon intensiv damit beschäftigt, wie geht's weiter, wie können wir hier auch entsprechend distribuieren und die Impfung zur Verfügung stellen.
Mhm. Bis Ende März sollen rund, weiß ich nicht, einmal steht 900.000, einmal 1 Million. Wie viel wird's denn bis Ende März werden?
Das Ganze läuft nach einem sehr koordinierten Plan ab. Um vielleicht die ganze Dimension zu schildern, Pfizer plant 1,3 Milliarden Impfstoffdosen im Jahr 2021 für die Welt zu produzieren. Aus diesem Kontingent hat sich Europa 200 Millionen Impfungen gesichert mit einer weiteren Option auf weitere 100 Millionen. Und in Europa wird das verteilt nach pro Kopf, also nach Einwohner. Das bedeutet, für Österreich stehen, und die wurden jetzt gefordert, 3,5 Millionen Impfstoffdosen für das kommende Jahr zur Verfügung. Und jetzt kommen wöchentlich die Kontingente herein. Und laut diesem Vertrag werden wir und laut der, sagen wir so, auch Auslieferungsmöglichkeit werden im ersten Quartal ca. 900.000 Impfstoffdosen zur Verfügung stehen.
Und wie geht es dann weiter, wenn dann sozusagen bis Ende März 900.000 rund in Österreich sind? Wann sind dann die 3,5 Millionen geliefert ungefähr?
Das Ganze läuft dann sukzessive und in Absprache mit dem Gesundheitsministerium, wie auch die Verimpfmöglichkeiten sind. Das ist sozusagen in laufender Absprache.
Deutschland hat sich ja zusätzlich, am Wochenende wurde bekannt, 30 Millionen, also zusätzlich zu dem Kontingent, was die EU sich gesichert hat, 30 Millionen Impfdosen gesichert, bei Pfizer bzw. BioNTech. Könnte das Österreich auch machen?
Es gilt, und das gilt auch für Deutschland, ein Vertrag. Erst wenn diese Impfstoffdosen abgerufen sind, dann könnten in weiterer Folge noch zusätzliche Kontingente bestellt werden. Inwieweit die Lieferfähigkeit dann möglich ist, das wird man sehen.
Aber also Österreich könnte es versuchen, kann man das so sagen?
Wie gesagt, wenn alle Kontingente erschöpft sind, sozusagen, dann wird in weiterer Folge, sind die Karten ganz klar gesprochen eben neu gegeben und dann wird man sehen, was man tun kann. Aber ich denke, und ich bin sehr zuversichtlich, dass der Plan des Gesundheitsministeriums, der ja nicht nur von Pfizer Impfstoffdosen kauft, sondern wir haben definitiv dafür vorgesorgt, dass ganz Österreich entsprechend seiner Einwohnerzahl genug Impfstoffdosen zur Verfügung hat im Laufe des Jahres 2021. Ganz klar, der Run, jetzt ist Pfizer da, jetzt ist vielleicht demnächst auch das Unternehmen Moderna hier. Man sagt, okay, können wir alles auf einmal haben, aber man muss natürlich auch klar sagen, das Ganze muss natürlich auch logistisch gehandelt werden und machbar sein. Und dementsprechend ist, glaube ich, ein koordiniertes, zügiges Vorgehen jetzt extrem wichtig. Und dafür sorgt natürlich federführend das Gesundheitsministerium, natürlich gemeinsam mit den Ländern. Und wir arbeiten sozusagen von unserer Seite, oder was wir beitragen können, mit. Und ich glaube, es läuft sehr gut.
Wenn man jetzt vergleicht, in den USA sind schon über 1 Million Amerikaner geimpft. Wir sitzen da in Europa jetzt gerade im nächsten strengen Lockdown drinnen. Jetzt kommen also so peu à peu die ersten Impfungen. Waren da die Amerikaner schneller als die Europäer?
Ich glaube, jetzt nach einer Pandemie oder in einer Pandemie zu sagen, der eine war ein paar Tage schneller oder wenig schnell, ich glaube, das ist liegt natürlich auch nicht zuletzt an den europäischen oder amerikanischen Gesetzeslagen. Und die Europäer haben sehr viel gut gemacht. Wir haben auch sehr viel vielleicht nicht optimal gemacht, aber im Nachhinein ist man immer klüger. Ich glaube, die amerikanische Situation ist zweifelsfrei keine leichte. Heute in der Früh hat Joe Biden zum Beispiel gesagt, er erwartet, dass Amerika vor einer noch größeren Hürde stehen wird. Man wird sehen, wie sich das alles entwickelt. Aber ich glaube, mit einer Lösung, die Menschen natürlich auch annehmen müssen, kann man zumindest den ersten Schritt in eine Normalität wagen. Und das ist definitiv jetzt möglich. Und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam diesen Weg in die richtige Richtung gehen.
Aber gekauft haben die Amerikaner trotzdem schneller, weil die haben schon im Juli quasi 600 Millionen Dosen sich gesichert. Und die EU hat eigentlich erst Mitte November zugeschlagen.
Wie gesagt, dazu kann ich natürlich aus meiner Situation sagen, wir haben unsere Aufgabe war zu produzieren, beziehungsweise im Vorfeld natürlich zu entwickeln, und wir haben unseren Fokus ganz klar darauf gesetzt. Unterm Strich wird jedes Land dafür sorgen, so viel Impfstoff zur Verfügung zu haben, wie schlussendlich das Land braucht für seine Bevölkerung. Und wie gesagt, man setzt natürlich auf mehrere Player, das hat auch Österreich gemacht, also wir haben 6 Vorverträge. Der Vertragsabschluss läuft ja über die europäische Ebene, also die EU hat mit 6 Unternehmen Verträge abgeschlossen, und Österreich hat in weiterer Folge dann mit diesen 6 Playern gesprochen und gesagt, welche Impfstoffe wollen wir haben, und hat dann dieses Kontingent angemeldet. Wie gesagt, ich glaube, das ist einmal mehr so gelaufen, also absolut nachvollziehbar.
Wann glauben Sie denn, dass, ich weiß, es kommt jetzt noch der zweite Impfstoff dazu, aber wenn Sie sagen, es gibt ungefähr 3,5 Millionen Dosen für Österreich, es muss ja dann durch 2 dividiert werden, weil das sind ja quasi, man muss ja zweimal impfen, bis man auf diese wichtige Rate, also die einen sagen, zumindest 50% sollten durchgeimpft werden, jetzt abgesehen von der Bereitschaft der Impfung, ja, bei den anderen sagen 70%, das dauert ja dann eigentlich bis gefühlt, sage ich jetzt, oder über den Daumen gerechnet, Daumen mal Pi, wahrscheinlich bis in den Spätherbst hinein.
Daumen mal Pi, ja. Ich glaube, es wird genug Impfstoff zur Verfügung stehen. Unter der Voraussetzung, dass auch andere Unternehmen natürlich ihre Impfstoffe bringen. Jetzt nochmal auf unseren bezogen, wir haben jetzt 3,5, wenn in weiterer Folge noch eine Option gezogen wird, kommen noch einmal 2 Millionen dazu. Das heißt, alleine mit diesem Impfstoff könnte man schon an die 3 Millionen Menschen impfen, was ja schon recht staatlich ist. Es wird wirklich daran liegen, ich glaube, die Struktur steht und wird natürlich adaptiert werden, davon bin ich überzeugt. Es wird an uns liegen. Gehen wir zur Impfung oder nicht? Und dann werden wir sehen, wie rasch wir impfen können.
Gehen wir zur Impfung oder nicht? Jetzt gibt es ja schon da gibt es einen Landeshauptmann, den Schützenhöfer, der will am liebsten einen Impfzwang. Ja. Dann gibt es unseren burgenländischen Landeshauptmann Doskozil, der sagt, der hat gestern gesagt, dass er macht bei der Impfshow jetzt einmal sicher nicht mit, weil ihm sind noch viel zu viele Fragen nicht geklärt. Ist dieses Verhalten... Hilft das, dass die Österreicher zur Impfung gerne gehen? Ich glaube nicht.
Also ich gebe Ihnen ein gutes und ein weniger gutes Beispiel. Das gute Beispiel ist die Zeckenimpfung. In Österreich sind mehr als 80% Zecken geimpft, weil das ist gelernt. Also das ist ein kleines Tier, und wenn man das beißt, dann wird er krank. Also das wollen wir gar nicht. Also dagegen lassen wir uns impfen. Bei der Grippeimpfung schaut's ganz anders aus. Da haben wir eine Durchimpfungsrate im letzten Jahr von 8%, heuer waren es ein bisschen mehr, ich kenne auch nicht die letzte Zahl, gehabt. Während andere Länder, ich sage jetzt Deutschland, Skandinavien, UK, bis zu über 70% Durchimpfungsrate haben, dort ist das Thema Impfen überhaupt keine Diskussion. Das heißt, und das ist nebenbei eines der wichtigsten Elemente in unserem Gesundheitswesen oder auch in unserer Gesellschaft. Das heißt, wenn ich heute dem Thema Impfen skeptisch gegenüberstehe, und das sage ich jetzt nicht als Pharmazie-Experte, sondern das sage ich als Mensch, dann machen wir einen Fehler. Es ist definitiv so, dass das Thema Impfen und dass die Impfung per se vielleicht die epochalsten Schritt in der Medizin gesetzt hat oder überhaupt in unserer Entwicklung, weil wir die wichtigste präventive Maßnahme haben, um einfach klar gesprochen Krankheiten zu verhindern, also überhaupt gar nicht zu bekommen. Und das ist hier der Punkt, wo kann ich den ändern? Den kann man meiner Meinung nach nur ändern, wenn man an der Gesundheitskompetenz arbeitet. Und das beginnt bei den kleinen Kindern definitiv im Kindergarten. Was ist gesundes Essen? Was ist gesundes Leben? Was bedeutet eine Impfung? Dann werde ich auch das Thema Prävention, wenn ich erwachsen bin, verstehe. Und dann werde ich aktiv sehen, wie ich Lebenserwartung, Lebensqualität hinaufzirkel. Aber das Thema Impfen müssen wir definitiv größer schreiben. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, denen sich viele von uns widmen dürfen. Und eine auf Ihre Frage zu antworten, Impfpflicht oder nicht? Also ich bin definitiv ein... Ich denke mir manchmal, wäre es nicht schlecht, wenn wir Impfpflicht hätten, aber das ist nicht in unserer Mentalität. Das heißt, wir müssen davon überzeugt sein. Mhm. Und ich bin's.
Okay. Und Sie sind gegen die Impfpflicht sozusagen?
Ja.
Jetzt, weil Sie gesagt haben, eine Impfung im besten Fall schützt davor, dass man überhaupt an dieser der Krankheit erkrankt. Das ist ja in dem Fall nicht so. Ne? Also ich kann ja nach wie vor den das Virus bekommen, aber es lindert sozusagen den Verlauf der Symptome, wenn ich welche bekommen würde. Das heißt aber, das Infektionsgeschehen wird sich eigentlich nicht ändern, weil das, aber die Zahlen auf den Intensivstationen werden sich hoffentlich verbessern. Müssen wir dann quasi künftig auf die Zahl der Intensivstationen schauen, als auf die Infektionszahlen?
Also diese Impfung ist eine Impfung, die im Augenblick, und das ist gesichert, vor der Erkrankung schützt. Das heißt, wenn ich geimpft bin, und sie hat wirklich eine hervorragende Wirksamkeit von 95%, das schaffen wir bei kaum einer Impfung, also das ist wirklich mal ein ganz tolles Ergebnis all der Untersuchungen, die wir haben. Und das bedeutet, wenn ich jetzt heute eine möglichst große Kohorte an Österreichern oder an der österreichischen Bevölkerung, muss ganz klar so sagen, durchgeimpft habe, dann können die schon mal gar nicht krank werden. Das Thema, ob ich jetzt, wenn ich geimpft bin, also ich habe Antikörper in mir drinnen und jetzt bekomme ich von einem Corona-Patienten Antikörper sozusagen eingesprüht und ich atme sie ein und sie legen sich an meinen Rachenraum und der Körper sagt, was ist jetzt los? Wenn dieser Moment vielleicht ein paar Stunden oder Tage dauert, dann wäre es denkbar, dass ich vielleicht sehr wohl die Krankheit nach wie vor übertrage. Aber das wissen wir noch nicht. So wäre der Kreislauf. Das heißt, heute würde ich sagen, dementsprechend, wir beobachten, wir untersuchen jetzt weiter, ob ein Geimpfter auch sozusagen übertragen kann. Aber es ist definitiv so, je mehr Menschen geimpft werden, je mehr die Krankheit nicht ausbrechen kann. Und wenn sie nicht ausbricht, wäre ich ja nicht krank, dann wäre ich auch weniger auf der Intensivstation liegen.
Jetzt ist das Virus mutiert in England und es wurde also relativ schnell gesagt, aber das hat keinen Einfluss auf die Impfung. Die Impfung schützt trotzdem davor. Wie konnte man das so schnell feststellen oder sich so sicher sein?
Jedes Virus mutiert. Grippeviren mutieren so häufig, dass wir jedes Jahr eigentlich eine neue Impfung konstruieren müssen und die Impfung neu verabreichen müssen. Das Coronavirus, das jetzige, ist ein Virus, das nicht so intensiv mutiert. Aber auch da haben wir natürlich noch Beobachtungsbedarf. Und eine Impfung ist so konstruiert, dass man Mutationen natürlich auch, sagen wir, übersteht. Stellen Sie sich die berühmte Corona-Impfkugel, sie ist immer in blau dargestellt mit ihren kleinen Zäpfchen drauf. Und wenn es jetzt mutiert und ich hätte jetzt plötzlich, wenn das vielleicht lauter Legosteine wären und plötzlich sind da zwei oder fünf weiße Legosteine statt blauen, dann ist vom Antikörper sehr wohl noch das Virus zu erkennen und stürzt sich drauf und führt zu einer Abwehrreaktion. Trotz alledem, ganz klar, beobachtet man das, schaut man die ganze Sache an, kann ich hier in weiterer Folge, muss ich eine Veränderung durchführen? Und wir sind jetzt mit dieser mRNA-Technologie unterwegs. Was ist das? Unterm Strich verimpft man nicht mehr ein totes, ein abgetötetes Virus oder ein abgeschwächtes Virus. Das ist eine klassische Form der Impfung, die auch heute gang und gäbe ist. Das heißt, ich verimpfe das. An der Impfstelle sagt der Körper, das kennen wir nicht, und bildet dagegen Antikörper. Jetzt hat man gesagt, was könnte man vielleicht in einem weiteren Schritt tun? Und jetzt hat ja ein Virus auch seinen Bauplan, weil muss sich ja vermehren, in sich drinnen. Und da geht man jetzt her und sagt, ich nehme ein Stückerl nur aus dem Bauplan raus, verimpfe dieses Stückchen. Der Körper ist gewohnt, wenn er ein Stückchen Bauplan sieht, dann produziert die Zelle sofort diesen Bauplan nach. Es produziert ein Protein, also ein Eiweiß, und jetzt sind Sie ein bisschen technisch, das ist das sogenannte Spike-Protein, mhm, das wir da herausgenommen haben, und das Spike ist das Kugel da oben auf dem Virus. Und der Körper sagt dann sofort, was ist das? Das ist ja ein Virus, das gehört nicht zu uns, und produziert sofort dagegen Antikörper. Der große Vorteil ist, dass mRNA-Impfstoff sehr rasch hergestellt werden kann. Ein Riesenvorteil. Ein Vorteil der Weiterentwicklung. Und wenn es denn wirklich sein müsste, dass wir ihn verändern müssen, dann schaffen wir das in Tagen bis wenigen Wochen.
Mhm. Wo wird denn der Impfstoff jetzt für Österreich produziert? In dem belgischen Werk oder auch in Amerika?
Also der Impfstoff aufgrund seines riesigen weltweiten Bedarfs wird in verschiedensten Orten hergestellt. Dreimal in Amerika, in Europa in Belgien, in einem Werk, ein Vorort von Belgien, der heißt Purs. Und von dort kommt der Impfstoff nach Österreich.
Und wie wir schon im Vorfeld gesprochen haben, bevor das Interview begonnen hat, ist ja quasi, das muss ja bei minus 70 Grad gelagert werden. Wie kann denn da sozusagen diese Kühlkette gesichert werden? Man stellt sich ja das sehr kompliziert vor, dass da jetzt überall riesige Eiskästen aufgestellt werden müssen, die das so tief frieren können.
Eine ganz wichtige Frage und eine vielleicht weiter simplere Antwort. Das Lagern von Medikamenten bei minus 70 Grad oder sagen wir bei sehr kalten Temperaturen ist zwar nicht wahnsinnig häufig, aber auch nichts Ungewöhnliches. Unterm Strich dient es natürlich auch der Sicherheit und der Qualität. Der Impfstoff wird bei minus 70 Grad nach der Produktion schlussendlich eingefroren, wird bei minus 70 Grad einfach mit LKWs oder Transportmitteln, Flugzeugen transportiert. In Europa ist es mit LKWs, kann man sagen, durchwegs. Kommt in den Großhandel hier, dass wir arbeiten in Österreich in Österreich in einem wunderbaren sogenannten vollsortierten Großhandel. Das heißt, das sind Verteilungszentren, die in Österreich verteilt sind. Dort wird der Impfstoff hingebracht. Die haben diese großen Eiskästen und es wird dort gelagert. Wenn es jetzt heißt, die Impfstraße X oder das Wilhelminenspital braucht Impfstoff, wird dieser Eiskasten geöffnet. Es wird ein Tray herausgenommen, wo entsprechend die Impfdosen, die gebraucht werden, aufgetaut werden und werden dann mit einem normalen Behälter, Kühlbehälter, in diese Stelle gebracht, wo verimpft werden soll. Ab dem Öffnen bzw. ab dem Auftauen hat man 5 Tage Zeit, diesen Impfstoff zu verimpfen und kann ihn bei ganz normalen Eiskastentemperaturen von 2 bis 8 Grad lagern. Die Eiskästen, um mal minus 70 Grad zu fahren, sind in Österreich perfekt verteilt. Der Großhandel hat die, überhaupt kein Problem. Das heißt, die Kühlkette von der Produktion nach Österreich in das Lokal, in die lokale Gegend, no problem. Beim Öffnen, Auftauen, Transport in eine Impfstelle und wie gesagt für 5 Tage verimpfbar. Ich glaube, das schreit jetzt nicht nach einer unfasslichen Logistik.
Jetzt haben Sie ja selber gesagt, dass die Österreicher, was das Impfen betrifft, offenbar sehr ambivalent sind. Beim Zeckenimpfen funktioniert es, beim Grippeimpfen nicht. Aber heißt ja auch, dass hier, weil ja Grippeimpfen und Coronavirus, die Sensibilität ist jetzt bei Corona wahrscheinlich sicher viel größer, aber doch Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, dann ist die Skepsis da, dass dieser Impfstoff innerhalb eines Jahres quasi entwickelt wurde, wo man normalerweise weiß, bis ein Medikament oder ein Impfstoff zugelassen wird, das dauert normalerweise Jahre. Wie kann man denn diese ganzen Skeptiker überzeugen, hinzugehen? Weil wir brauchen ja doch eine sehr hohe Durchimpfungsrate.
Ja. Ich führe diese Gespräche jetzt gerade laufend und je öfter ich sie tue, desto mehr bin ich überzeugt, wie wichtig es ist, dass eben diese Aufklärung stattfinden muss. Wie war es denn überhaupt möglich, einen Impfstoff so rasch herzustellen? Pfizer ist ein Unternehmen, wir dürfen uns als Impfstoffexperten bezeichnen. Also wir haben viele Jahre produzieren wir schon Impfungen in verschiedensten Bereichen, Pocken, Polio, Pneumokokken, was immer. Und jetzt war klar für uns, also als Experten musst du dich hier engagieren. Wir haben als erstes sofort gesagt, also wir öffnen unsere Datenbanken, wir holen alle Wissenschaftler, laden sie ein, hier mitzuarbeiten. Wir haben relativ rasch dann beschlossen, wir arbeiten mit einem Partnerunternehmen zusammen, das ist das Unternehmen BioNTech in Deutschland, in Mainz. Die wiederum sind Experten auf dieser mRNA-Technologie. Und wir haben gesagt, gemeinsam schaffen wir mehr. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir haben mal mehrere Partner und einen Hauptpartner mit BioNTech. Wir haben in weiterer Folge gesagt, wir werden auf die mRNA-Technologie setzen, weil sie seit vielen Jahren schon untersucht ist und hier ganz perfekt sich herauskristallisiert, dass
aber
sie ganz perfekt
passt. Noch nie zugelassen wurde, oder?
Sie wurde noch nie zugelassen, aber wie gesagt, ich hätte jetzt fast gesagt schon, also wir sind hier sehr erfahren, wir haben seit 20 Jahren arbeitet man an der Technologie, es gibt viele Studien auch in anderen Bereichen, auch in der Infektiologie, auch in der Onkologie, wo man gesagt hat, wir wissen, was wir tun. Und wie man das Virus dann untersucht hat und sozusagen seinen genetischen Code angeschaut hat und gesagt, das wird hier perfekt passen. Wir haben in weiterer Folge gesagt, wenn es passen, muss man es auch beweisen. Und dementsprechend ist man dann sehr zügig, nicht wie normalerweise in einen Studienabschnitt nach dem anderen gegangen, sondern man hat parallel gearbeitet, sogenanntes paralleles Forschen, hat in weiterer Folge gesagt, wir gehen in die Zulassungsstudie, die normalerweise mit einer großen Kohorte läuft, aber nicht mit, wie wir jetzt gemacht haben, 44.000 Menschen weltweit. Und wenn ich sage weltweit, waren wir auf 4 Kontinenten, verteilt auf 6 Länder. Wir waren in Brasilien, in Argentinien, in den USA, in Deutschland, in der Türkei, in Südafrika. Die Studie ist sozusagen, wird dort durchgeführt. Und das sind ja auch Länder, wo Corona anzutreffen ist. Und wie man schlussendlich dann die Studie entblindet hat, nachgeschaut hat, hat sie funktioniert, konnten wir eine Wirksamkeit von 95% nachweisen. Parallel dazu wird das natürlich beobachtet von allen Behörden und dementsprechend gab es eine sogenannte Rolling Submission. Was ist das? Normalerweise sagt einmal mehr die Behörde, sagt, naja, wenn ihr mit was Neuem kommt, dann schickt uns mal die ersten Daten, wir schauen das an, wir haben einen Kommentar, schicken das zurück. Jetzt ist das anders gelaufen. Eine Rolling Submission ist, wir kappen sämtliche Fristen, wir arbeiten zusammen, wir brauchen diese Information, jene, wir haben geliefert, wir haben gebracht und dementsprechend war es möglich, diese Zeit so unglaublich abzukürzen. Also so hunderte bis tausende Wissenschaftler, riesige Studienklientel, paralleles Arbeiten statt hintereinander und dann auch noch eine Behörden entgegenkommen im ureigensten Interesse. Das hat das möglich gemacht. Und wenn Sie jetzt sagen, und da sagen natürlich alle, na ja, aber man hat ja noch keine Erfahrung, dann kann ich sagen, wir haben mittlerweile allein aus der Zulassungsstudie 44.000. Es wird weltweit mittlerweile auch verimpft, wo natürlich alles genau weiter dokumentiert und beobachtet wird. Und das sogenannte Nutzen-Risiko, das ist das Entscheidende, wenn eine Behörde sagt, hier ist unser Stempel, ihr könnt es anfangen, sozusagen, ihr bekommt die Zulassung, ist jetzt so bereits. Und wenn ich sage so, damit meine ich, wenn Sie heute anschauen, und lassen Sie uns nur Österreich anschauen, die letzte Grippewelle hat 1500 Tote leider nach sich gezogen. Die aktuelle Corona-Welle, wir halten bei 5500. Wir brauchen... Das ist das schwierigste Punkt. Aber ich glaube, die Bilder, die uns nicht zuletzt das Fernsehen oder die Medien zeigen, mit den Intensivstationen, glaube ich, sprechen zusätzlich Bände. Also jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass wir diese Chance beim Schopf packen. Ich freue mich, dass wir unseren Beitrag dazu leisten können und wir gehen hoffentlich in ein New Normal.
Letzte Frage und bitte eine kurze Antwort, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Aber Sie haben vorhin einen Nebensatz gesagt, 3,5 Millionen mit einer Option zu ziehen, dass noch 2 Millionen weitere Dosen kommen. Was ist das für eine Option?
Das ist Das ist eine europäische Option. Das heißt, die EU hat mit unserem Unternehmen diesen Vertrag abgeschlossen. Die sagen, wir brauchen 200 Millionen.
Also das wären die 100 Millionen
noch dazu. Wenn die weg sind, kriegt es noch 100 drauf.
Und dann würde Österreich noch einmal 2 Millionen dazu bekommen. Verstehe.
Genau.
Okay, das war das. Gut, dann sage ich danke für das Gespräch. Ihnen sage ich danke fürs Dabeisein.
Danke, Ida. Ja, das war eine Spezialfolge des Daily Podcast mit einem Gespräch von Pfizer-Chef Roman Rumler und Kurierredakteurin Ida Metzger. Ton und Schnitt kamen von Dominik Kanzian. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch auf Apple Podcast, Fio oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mein Name ist Caroline Ferstl und ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr wiederhören. Bis dahin haben wir aber auch morgen wieder eine spannende Spezialfolge für euch, die ihr nicht verpassen solltet. Danke fürs Zuhören und bis bald.